Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Zwei Siege in Folge, der erste Auswärtssieg und auf einem einstelligen Tabellenplatz. Jungs, wann gab es denn das letzte Mal?
Kann mich nicht erinnern.
Weit zurück, zurückgraben ja, in der Hertha-Historie. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Wir begrüßen euch alle, die hier einschalten. Hallo Jungs.
Hallo.
So, ich grüße Fah.
Moin.
Hallo Flo.
Abend.
So, auf Khalid müssen wir heute verzichten. Er hat Familienbesuch. Wir wissen alle, das kann manchmal länger dauern. So, also der wird sich vielleicht später noch mit einem Tipp für unser nächstes Spiel melden. Bis dahin wollen wir natürlich in dieser 76. Episode uns um den Krimi von Kiel kümmern. Und da ist ja einiges passiert. Es war ja fast wie, also es war wie so ein DFB-Pokalspiel am Ende, hat sich das angefühlt. Ich war durchgeschwitzt. Es gab eine unglaublich emotionale Fanaktion von unserem Flankenflitzer, so ein bisschen mitinitiiert, Fabian Reese. Und wir wollen natürlich über unser Topspiel philosophieren. Was wird abgehen Samstagabend gegen St. Pauli? Mensch, da ist ja echt viel passiert. Und es ging ja los wie die Feuerwehr. Flo, willst du direkt mal einsteigen? Ich würde behaupten, Fabian Reese, im Grunde der Mann des Spiels, weil er an so vielen Situationen beteiligt war, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Und was für ein Flankengott auf einmal in unseren Reihen existiert, oder?
Ja, sensationell. Also Fabian Reese hat seine Störche quasi im Alleingang in der Ostsee versenkt, würde ich sagen. Das war also definitiv echt ne erstaunlich starkes Spiel. Wobei, erstaunlich ist eigentlich falsch, weil der liefert ja in den letzten Spielen so dermaßen ab. Anfänglich habe ich ihn noch so ein bisschen für seine Kopflosigkeit kritisiert, aber jetzt kommt irgendwie gefühlt jede Flanke an. Ja, und wenn man sich überlegt, dass wir schon nach 10 Minuten 1-0 führen könnten, das war so ein sensationeller Angriff. Ihr erinnert euch, als er auf Tabakovic geflankt hat und der hat quasi den Torwart abgeschossen. Mhm. Ich habe das übrigens mal recherchiert, ne? So ein Tor hat eine Durchgangsfläche von 18 Quadratmetern. Ja, Tabakovic war ungefähr 2 Meter vor dem Torwart.
Ja. Die Wahrscheinlichkeit, ja.
Es passen 340 Bälle nebeneinander durch dieses Tor gleichzeitig. Ja. Und er trifft eine tellergroße Fläche, und zwar den Kopf vom Torwart.
Ja. Ach echt, hat er den Kopf getroffen?
Ja, er hat den Kopf getroffen. Ne? Das muss man erstmal schaffen, das ist also wirklich sensationell. Aber nein, das hätte natürlich ein Tor verdient gehabt. Tabakovic hat einen rabenschwarzen Tag erwischt. Oh, ja. Deswegen hat Priviak dann im nächsten Angriff, Reese dann im nächsten Angriff natürlich nicht auf Tabakovic geflankt, sondern auf Priviak, und der hat es dann gemacht. Ne?
Dass er das sogar steuern konnte, ne? Er hat gesagt, nee, ja, den gibst du nicht nochmal.
Und jetzt wollen wir aber, wir wollen jetzt Tabakovic nicht total zerreißen, auch wenn das mit ihm übel weiterging, aber dadurch, dass der da war, und da muss man jetzt auch mal Dardai loben für seine Doppelspitze, hat er natürlich Räume gerissen für Priviak. Ne?
Ja, klar.
Er ist auf den kurzen Pfosten gegangen, Priviak auf den langen Pfosten, und war völlig frei und hat das Ding genetzt. Das war natürlich Spitzenklasse. Ja, und dann, aber Reese hat er halt nicht aufgehört, ne? Der hat das ganze Spiel so weitergemacht. Der hat geackert und hat sich eine gute Note beim Kicker verdient. Insgesamt waren leider unsere Stützen in der Mannschaft außer Reese nicht so besonders gut. Also Bucalakis auch mit Tor hat er nicht besonders gut gespielt. Leistner noch schlechter, ja, hat hinten einige desaströse Fehlpässe gespielt, die er dann teilweise selber wieder zurückgegrätscht hat sozusagen. Aber das reicht natürlich nicht, wenn du dann immer gleich für einen Angriff vom Gegner sorgst. Und er hat natürlich ziemlich peinlichen Elfmeter verursacht. Ich will jetzt nicht alles vorweggreifen. Es war so, Hertha will jetzt nicht mehr einen Ein-Tore-Rückstand hergeben, sondern inzwischen wollen sie schon einen 2-Tore-Rückstand hergeben. Alles muss mal probiert werden. Ah. Zum Glück ist es für uns ausgegangen und toi, toi, toi. Gebe ich das Wort mal weiter.
Ja, also Fabian Reese hat ja auch gesagt, eben zu diesem Stadium des Spiels, so wie du es gerade beschrieben hast, eine 2-0-Führung ist ein trojanisches Pferd. Man denkt, man ist sich sicher, ist es aber gar nicht. Ja. Insgesamt, ich meine, habt ihr den mal erlebt im Interview, wie unglaublich eloquent, wie präsent und einfach abgeklärt der ist mit seinen Paaren 20, also ich war so begeistert, ja, weil wer da immer hinschlurft zu diesen Interviews von Hertha, ne, ist ja noch Arne Friedrich und Niklas Stark und Konsorten, ja, wo du sagst, meine Güte, ja, also wer muss, ne, ziehen die Feuerstöckchen oder so, ne? Und mittlerweile lohnt sich das da richtig auch hinzuhören, weil die auch was zu sagen haben. Also das hat mir sehr imponiert. Kommen wir aber mal genau zum ersten von insgesamt, wie viel waren es? 3 Elfmetern in diesem Spiel. Fah, wie sehr hast du gelitten, als du gemerkt hast, Der Leistner mit seinem Beinchen da.
Ja, man muss vielleicht noch ein bisschen vorgreifen. Jeder, der das Spiel nicht gesehen hat, könnte jetzt hier einen falschen Eindruck gewinnen. Das war von Hertha in der ersten Halbzeit grundsätzlich eine gute Leistung, auch nach vorne hin, gerade weil es auch ein Auswärtsspiel war. Aber man darf nicht unerwähnt lassen, dass da aus meiner Sicht viel zu viele kleine Fehler dabei waren, viel zu viele Unachtsamkeiten, die auch hätten schief gehen können. Flo hat schon angerissen, dieser eine katastrophale Pass von Leistner auf Buchalakis ins Mittelfeld. Da bin ich mir jetzt noch nicht mal sicher, wer es von beiden verbockt hat. Also der Pass sah jetzt gar nicht so schlimm aus. Ich glaube, da hat eher Buchalakis gepennt. Oder der Pass war wirklich scheiße. Ich kann das gar nicht so. Könnt ihr
euch der Pass war scheiße.
Der Pass war scheiße. Gut,
Buchalakis hat dann aber auch noch mal ordentlich einen verbockt.
Oh, ja, so, dann ist er nicht hinterhergekommen. Ein aufmerksamer Kieler Spieler hat den Ball direkt aufgenommen, ist dann Richtung Strafraum unterwegs. Und ob er dann passen oder schießen wollte, weiß ich nicht genau. Das war die Szene, wo Flo meinte, dass Leistner seinen eigenen Bock selber wieder weggegrätscht hat. Das hat er gut gemacht, gar keine Frage. Aber worauf ich hinaus will, dass da viel zu viele Unachtsamkeiten waren und Unkonzentriertheiten, zwei falsche Einwürfe, also eine komischen Sachen, wo ich mir denke, das darf nicht passieren, das muss konzentrierter sein.
Zweimal, ne? Ja, beim ersten Mal, ja. Ist dem Kommentator gar nicht aufgefallen, habt ihr das mitbekommen, der überhaupt nicht völlig wegignoriert. Ich dachte, wie kann man denn dazu nichts sagen? Und zum zweiten Mal hat er dann gesagt, na, das passiert ja auch alle Jubeljahre mal. So, so dicker. Gerade vor 10 Minuten das letzte Mal.
Ja.
Wobei der
Schiedsrichter von einer Mannschaft
sehr kleinlich gepfiffen hat. Ne? Also diese Karte, gelbe Karte in der 11. Minute, die war so absurd. Und dann hat er auch ziemlich schnell einem Kieler in der Anfangsphase eine gelbe Karte gegeben. Es war sehr, sehr früh, sehr peinlich, sehr kleinlich. Also muss nicht sein.
Ja, immerhin. Ja, hat der Dardai auch gesagt, na, wie soll das jetzt weitergehen? Ja, wenn der bei so einem Scheiß schon die gelbe Karte, es ist ja nicht falsch. Es war ein taktisches Foul und ein taktisches Foul gibt eine gelbe Karte. Der Schiedsrichter hat grundsätzlich nichts falsch gemacht. Das kann man mal vorne wegnehmen und er hat es auch in der Konsequenz weiter so betrieben. Er hat das ja auch kurze Zeit später dem Kieler Spieler die gelbe Karte für eine fast identische Szene gezeigt. Also das war konsequent. Es war überspitzt und zu streng, aber es war nicht falsch und regelkonform, sagen wir mal so.
Wenn man so ein Spiel ständig unterbrechen will, dann hat er alles richtig gemacht.
Das aber die Mannschaften haben sich ja auch nicht beirren lassen. Also die haben da relativ robust und ordentlich weitergespielt. Das war ja kein schlechtes Spiel. Bisschen zu viele Fehler auf beiden Seiten. Aber eigentlich, wie Fahr schon sagte, hatte Hertha das eigentlich total im Griff. Ne? Da kam dann dieses 2:0 aus einem verunglückten Standard, den Buchalakis abstaubt. Und dann sah das wie eine sichere Nummer aus bis zur Halbzeit. Und dann hat Kiel 3-mal gewechselt, ne, Fahr? Ja. Und plötzlich hatten die einen totalen Sturmlauf. Und was dann mit Hertha passiert ist, also ich meine, da musst du doch mit rechnen. Ja, also ich verstehe das nicht.
Ja, das war tatsächlich bezeichnend und das wollte ich auch gerne erwähnen, dass wir ja eine 2-0-Führung zur Halbzeit hatten. Alles super, alles gut, man kann sich nicht beschweren. Über die Fehler kann man dann natürlich hinwegsehen, wenn man dann 2-0 führt. Auswärts gegen Kiel ist jetzt auch keine Trümmertruppe. Alles richtig gemacht. Aber dann, wie Flo schon sagt, kommt die Halbzeit. 15 Minuten Pause, die kommen alle wieder raus. Kiel wechselt 3-mal. Da scheint es eine ordentliche Ansage in der Kabine gegeben zu haben. Und auf einmal machen die richtig Vollgas. Und Hertha ist nicht in der Lage, dagegen zu halten, sondern pennt einfach mal gute 20, 25 Minuten weg. Ja, also kassiert den Anschlusstreffer in der 54. 1:2. Und dann wird es natürlich richtig gefährlich. Das ist genau das, was du sagst, Nick, diese 2-0-Führung. Schürt Sicherheit, ist aber keine, weil sobald du den Anschlusstreffer kriegst, fängst du an zu wackeln und zu schwimmen, wirst selber unsicher, hast Angst, hoffentlich geht es jetzt nicht in die Hose, unsere schöne 2-0-Führung und genau so war es dann auch. Und dann kommt nämlich diese Elfmeterszene, darauf wolltest du ja eigentlich hinaus, sorry, das war jetzt sehr...
Nur so einen kleinen Exkurs hier mal.
So einen kleinen Exkurs, aber ich habe es nicht aus dem Auge verloren, ich versuche den roten Faden zu behalten, dann kommt dieser erste Elfmeter, wo Leistner quasi sein Bein rausstellt, gefühlt 5 Sekunden und der gegnerische Spieler das natürlich dankend annimmt, gegenrennt und einen Elfmeter bekommt. Ja. Nicht zu Unrecht, einfach dumm gemacht. Ding. Ja, das da braucht man nicht drüber diskutieren. Da muss sich Leistner selber auch an den Kopf fassen, warum er das so macht. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist war schlecht, muss man einfach mal sagen. Und ja, was passiert dann? nur 3 Minuten nach dem Anschlusstreffer fällt der Ausgleich und es steht 2:2 in der 57. So, und dann, ja. Dann
alles wieder auf Null.
Ja. Na, alles dann wieder auf Null. Dann ja. hatte Kiel einen richtigen schönen Sturmlauf. Die haben dann weiter gedrückt, ne? Und ja. das sah alles gar nicht so gut aus. Ich möchte auch noch dazu sagen, das waren 2 Standards, ne? Und Hertha kriegt ja gerne über Standards, gibt die Hertha das Spiel aus der Hand. Ich glaube faktisch, dass wenn wir die nicht dazu eingeladen hätten, diese Tore zu machen, und wir haben sie dazu eingeladen, dann hätten die drücken können, wie sie wollen. Das ganze restliche Spiel, die hätten kein Tor geschossen. So wie die auch schon in der ersten Halbzeit ihre Chancen vergeben haben, das war einfach... Also unterirdisch, was im Abschluss da bei Kiel passiert ist. Ja. Und die Ecke, da hat einfach keiner verteidigt. Da ist keiner hochgesprungen. Ja? Und der Elfmeter, ich meine, der war an der Strafraumgrenze. Der wäre nie zum Abschluss gekommen. Das war einfach alles geschenkt. Ja? Aber dann hat ja Dardai eingegriffen. Er hat
gewechselt. Hat aber noch ein bisschen gedauert. Ja, das,
klar. Es gab ja dann noch die Drangphase von Kiel. Mhm. Dardai hat dann... Und das fand ich halt wieder klasse, wo ich dann sage, alles klar, jetzt hat er mal Impact gehabt. Ne? Er hat wirklich das Spiel wieder verändert. Er hat Stabilität eingewechselt. Ja? Weißt du, wer kam? Ich habe es gar nicht jetzt genau im Kopf.
Ja, also es war 68. Minute. Es kam dann Hüseyin für Dardai, es kam Kenny für Karbovnik und es kam Scherhan für Winkler. Genau. Also alles positionsgetreu gewechselt und auch die nicht so auffälligen Spieler, halt, die auch keine Wirkung gezeigt haben, rausgenommen. Und ja, mit Hüseyin und Scherhan auf jeden Fall Leute gebracht, die dann wieder so ein bisschen Spritzigkeit und Ideen und Geschwindigkeit und Torgefährlichkeit reinbringen sollten, was ja auch funktioniert hat. Und Karbovnik, der einfach auch keinen besonders guten Tag hatte und wirkungslos blieb, durch Kenny ersetzt, ja.
Genau, der hat dann auch Stabilität reingebracht.
Ja. Also, was ich ja mittlerweile echt spannend fand, und darüber haben wir letztes Mal ja so philosophiert, was ist, wenn Tabaskovic auf einmal zu viel Creme Fraiche getrunken hat und alles nicht mehr so scharf ist, was der schießt, ne?
Ja, wenn so. Die Soße alle ist, ne?
Ja, genau. Was ist dann? Bricht dann alles auseinander irgendwie? Und die Antwort haben wir gesehen. Bekommen? Eben nicht, genau. Und was ist das für ein fantastisches Hertha-Gefühl, ja? Dass nicht alles auf eine Person zugeschnitzt ist und wenn die ausfällt, dann kacken wir alle komplett ab. Sondern eben nicht, sondern dass sich das scheinbar jetzt irgendwie ganz gut verteilt, so die Verantwortung und auch eben die Expertise und die Leistung, ja, und das trotzdem, was nach vorne passiert. Also unglaublich wohliges Gefühl, oder? Wie siehst du das, Fahr?
Ja, also ich muss auch da ja mal ein Kompliment machen, dass er das taktisch ja schlau gemacht hat, schon mit dieser Startaufstellung und mit 2 Stürmern. Damit hat doch keiner gerechnet.
Doch, Khalid, der hat das vorausgesagt. Der wollte das so.
Also er hat es sich gewünscht, genau, und hat gesagt, vielleicht auch mal mit 2 Stürmern spielen, genau, aber
wir wissen ja, Dardai hört ja diesen Podcast.
Richtig, ja, richtig.
Das ist der Beweis jetzt.
Das stimmt. Also auf jeden Fall taktisch ein sehr kluger Schachzug, weil sich natürlich mittlerweile alle auf Tabaskovic eingeschossen haben und den wahrscheinlich da immer in doppelte Manndeckung pressen und keine Ahnung was. So, und jetzt steht noch ein Stürmer auf dem Platz, der ja nicht minder schlecht ist. Also, der ja auch wirklich Qualität hat.
Das sieht vor allem, die ergänzen sich, weißt du, die schaffen sich Räume und spielen miteinander, ja. 2 Zielspieler, die so wirklich abschließen können, man darf ja auch nicht vergessen, diese verkorkste Freistoßsituation, da hat einfach mal Breviak fast den Ball verstolpert und zieht dann ganz unorthodox aus der Drehung ab, sodass der Torwart zu einem Torwartfehler gezwungen ist, das sage ich ja immer, ja, der hat den prallen lassen, der hat nicht mit dem Schuss nicht gerechnet, weil der wirklich aus der Drehung, also überraschend kam und dadurch passiert dann so ein Fehler. Also der ist erzwungen und dann kann Bucalakis abstauben und das ist dann halt die Qualität, die Breviak hat. Ne? Also offensichtlich sind die beide unorthodox. Ja? Also von daher gerne Niederlechner im Winter verkaufen.
Naja, lass den mal. Der ist schon auch bei den Fans ganz gut angesagt. Ja, der kommt bestimmt auch wieder rein. Das ist einfach eine geile Kante. Ja, ich weiß. Aber den lassen wir noch ein bisschen. Da haben wir auch andere, die wir noch gerne vorher vielleicht verschwinden lassen. Aber,
ich mag den ja auch. Der hat meinen Vornamen. Verstehst du?
Naja, klar. Jetzt ergibt das alles Sinn. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Zeugnis, dass wir sehen, irgendwie die Last ist auf mehreren Schultern irgendwie verteilt. So, dann hat Hertha wieder angezogen, ne, Flo?
Naja, angezogen haben wir eigentlich nicht, ne? Also das Spiel ist ein bisschen verflacht. Es gab eigentlich auf beiden Seiten nicht mehr so richtig Zug. Und dann, ich glaube, 85. oder so aus heiterem Himmel fällt plötzlich Tabakovic, wie als hätte ihn von jemand, hinten von jemand erschossen im Strafraum. Absolut. Und alle rechnen natürlich damit, dass es eine gelbe gibt, die es dann auch gibt. Ne? Und in der Zeitlupe sieht man dann wunderbar, dass er richtig ordentlich gegen Schienbein getreten wurde, wo natürlich jeder Spieler sich dann auch das Schienbein festhält und einfach zu Boden sinkt. Und der Videoschiedsrichter regelt das dann sowieso. Nein, Tabakovic reißt die Hände hoch, springt 2 Meter in die Höhe und klatscht dann auf den Boden. Da ist es ja quasi schon obligatorisch, dass der Schiedsrichter ihm die gelbe zeigt und nicht auf 11 Meter entscheidet. Haben wir richtig Glück gehabt, dass es den Videoschiedsrichter gibt.
Der also die Show war zu krass auf jeden Fall.
Viel zu krass.
Aber wir hatten ja auch schon einmal kurz drüber gesprochen, hätte er das nicht gemacht, ne?
Richtig.
Dann wäre er vielleicht überhaupt nicht drauf gekommen, da mal nachzugucken, ne?
Oder? Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, entschuldige, dass ich dazwischen funke, wie man das machen soll. Man soll sich genau die Stelle festhalten, an der es wehtut und zu Boden sinken. Das reicht vollkommen. Ja, also ein Salto rückwärts muss man.
Manchmal reicht das nicht. Hallo!
Ja, am Ende des Tages muss man vielleicht doch sagen, wir hatten das kurz gestern, Nick und ich, das stimmt, wenn er nicht so eine Show draus gemacht hätte, wäre es vielleicht irgendwie untergegangen. Und so war die Aufmerksamkeit natürlich auf diese Szene gerichtet. Jeder hat dann nochmal dann im Kölner Keller darauf geguckt und festgestellt, der wurde ja wirklich am Schienbein getroffen. Naja, wenn er am Schienbein getroffen wird, dann ist es keine Schwalbe. So viel steht schon mal fest. Und wenn er im Strafraum am Schienbein getroffen wird, dann ist es ein Elfmeter. So. Also, lieber Schiedsrichter, guck dir das nochmal an. So. Und dann, also wirklich crazy. Ja, gelbe Karte zurückgenommen und auf den Punkt gezeigt.
Genau. Es war ja jetzt auch keine, um das jetzt mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, auch jetzt keine Neymar Doppel- und Dreifachrolle noch, die er ja durchaus hätte auch noch starten können. Ja, also das wäre ja noch.
Er wurde wirklich getroffen, das muss man getroffen. Auch deutlich sagen. Ja,
Neymar also über den Boden kullert und sich dreimal um sich selbst dreht, sieht das immer noch besser aus als das, was Tabakovic da gemacht hat.
Das stimmt, Alex.
Das sah so schlimm aus.
Es sah aus, als ob ihn jemand mit dem Messer in den Rücken gerammt hätte.
Das war schon, also aus Hertaner Sicht schwer zu sagen, aber das war schon wirklich ein verdienter Fehlschuss, den er dann quasi hinterher geliefert hat.
Stimmt, auch jetzt nimmst du alles vor. Weg. Jetzt nimmst du also die große, dramatische Schlussphase, Florian.
Wer will darüber reden? Ich will darüber reden. Ja, ich finde das ja sowieso, ich fand das auch schon letzte Woche, da war es doch auch ein Elfmeter, den er versenkt hat. Diese ganze Art und Weise, wie jemand zu so einem Elfmeter anläuft, ja, dieses Ausgucken, weißt du? Ich meine, ich habe im Fußball, im Verein gelernt, such dir eine Ecke aus, schieß platziert dahin und straff. Dann hat kein Torwart eine Chance. So wie der Rehse das gemacht hat. Jetzt habe ich schon wieder vorweggegriffen, Entschuldigung. Jetzt
hast du schon den zweiten.
Oh, Flo, dieser Spannungsbogen.
Ja, aber das hängt doch alles nicht miteinander zusammen. Nein. Oh. Oh. Aber das ist wirklich unterirdisch, wie er den geschossen hat. Und diese ganze Art und Weise.
Das war so albern einfach ein bisschen. Ne?
Ja, also, ich hoffe, dass der damit aufhört. Ey, das ist wirklich schlimm, diese Art und Weise anzulaufen und auszugucken. Ja, da kannst du nur verlieren.
Vor allem hat er doch den letzten auch unten rechts hingeschossen, ne? Glaube ich, war das doch. Ja. Und klar merkt er sich das, der Torwart. Also wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, ne?
Aber der war halb hoch, halb rechts geschossen.
Einfach schlecht geschossen. Also dankbarer kannst du für einen Torhüter nicht schießen. Ja, das, wenn du dir halbwegs die richtige Ecke aussuchst.
Aber er hat ja nur wirklich gar keine Power gehabt bei diesem komischen Antänzeln da an den Ball. Ne? Also weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Dann gerne, wie in der zweiten Variante, und das ist ja wirklich absoluter Hertha-Luxus. Normalerweise 2 Elfmeter in der Schlussphase obligatorisch gegen die Hertha in den vergangenen Jahren und Saisons. Ne? Also wenn es schlecht läuft, dann läuft es auch richtig schlecht und dann gibt es noch einen, weil der erste ging ja nicht rein. Ne? Also so fühlte sich's eigentlich in der Vergangenheit immer an. Und jetzt auf einmal auch hier blies der Kieler Wind von der anderen Seite und der Fußballgott wollte es so, dass einfach 2 Minuten später, noch nicht mal, ne, also nur Bruttozeit, 2 Minuten, war plötzlich wieder eine Gelegenheit da, Fabian.
Genau, also der Arp trifft den Dardai am Fuß. Man hat das gar nicht so richtig gesehen, aber der Schiedsrichter stand nah dran. Der hatte auch einen direkten Blick drauf und der hat auch gar nicht gezögert. Nee. Hat direkt gepfiffen und auf den Punkt gezeigt. Und alle, also vom Fernseher konnte man es halt nicht so wirklich erkennen. Auch in der Wiederholung nicht so wirklich.
War schwierig, absolut.
Genau, aber der Kölner Keller hat es kontrolliert, hat den Schiri nicht mal an die Seitenlinie beordert und gesagt, guck dir das nochmal an, sondern die haben den scheinbar einfach nur bestätigt, haben gesagt, hast du richtig gesehen, kannst du so laufen lassen. Also da gab es gar keine große Diskussion, auch von Kieler Seite komischerweise nicht.
Na, zumindest nicht, wobei, nee, die haben schon
Gewettert.
Tut ja jeder.
Ohne Ende gewettert. Und
absolut.
Arp auch.
auch gesagt, hier, geh mal wenigstens gucken, du hast doch den letzten auch angeguckt und so. Also da war schon Protest da, aber das schien unserem Lieblingsschiri da überhaupt nichts zu machen, weil der Knall hat durchgezogen. Ne? So, und dann kam das große Happy End vom Ex-Kieler, das muss man sich auch erstmal trauen, ne? Gegen seinen Verein, seinen Ex-Verein, sich den Ball zu schnappen und zu sagen, okay, Digga, pass mal auf, dein letzter ging jetzt nicht rein,
mach ich jetzt. Der war kacke.
Der war auch noch kacke, genau, mach ich jetzt.
Ja, und stark, muss man sagen. Also, dass auch so ein junger Spieler, der ja auch neu in der Mannschaft ist, die Verantwortung übernimmt in so einer Situation, wo der Druck ohnehin schon hoch genug ist auf so einem Spieler. Und ich meine, der ist ja da auch nicht im Bösen gegangen oder so. Ja, also ich fand das total klasse, dass er A, den Mut gehabt hat, den Elfer zu schießen, dann B, wie er ihn geschossen hat, nämlich so, wie man Elfmeter schießt. Und danach auch, da gibt's ja immer die Klassiker, ja, ich jubel nicht und so. Er hat das sehr dezent gemacht, er hat sich natürlich gefreut, er ist Richtung Hertha. Fan-Kurve ist es nicht, es ist da eher eine Gerade gewesen.
Ein so ein Block halt, ne?
So ein Block, genau, ist dahin und hat sich mit Spielern und Fans natürlich gefreut. Es war die 92. Minute, der hat das Spiel jetzt höchstwahrscheinlich entschieden. Und da jetzt so völlig auf Understatement zu machen, muss auch nicht sein. Und ich glaube, das hat ihm auch keiner übel genommen, also auch nicht auf Kieler Seite. Nee. Also wirklich klasse, ja.
Nee, also der Jubel hielt sich voll in Grenzen, ne? Arme waren unten. Es war einfach klar, Mann. Er war der Matchwinner an dieser Stelle. Ja, und das kann man ihm dann auch gönnen.
Ja, dann muss man ja sagen, war das Spiel ja trotzdem noch nicht vorbei, weil Kiel hat dann natürlich alles nach vorne geworfen, inklusive Torhüter, und ist ja sogar noch zu Möglichkeiten gekommen. Also der Ball ging ja noch mal Richtung Hertha-Tor und es gab noch mal Freistöße oder, glaube ich, sogar eine Ecke gab es auch. Und der Torhüter war dann auch involviert.
Eine gelb-rote gab es zuvor noch, das darf man auch nicht vergessen. Ne?
Na, die gab es in der 97., die war wirklich dann kurz vor, ganz knapp vor Ende.
Genau. Das war für den Schiri dann die Kür, ne? Das hat er, da hat er ja sich drauf vorbereitet, hingearbeitet mit all seinen anderen Pfiffen und Karten, hat gesagt, ich muss jemanden vom Platz stellen heute. Das hat er sich bestimmt morgens vom Spiegel vorgenommen. Das kriegen wir irgendwie hin, alles klar.
Ja. Vielleicht gibt es vom DFB Prämien dafür für Karten.
Stimmt, ja, klar. Gelb-Rot.
Kann schon sein. Ey, aber wirklich, also wir müssen da jetzt noch mal drauf eingehen, ne? Also Tabakovic hatte noch mal die Chance, allein auf dem Torwart zulaufend das Ding zu netzen. Und das Heftigste war natürlich Scherhand, ne?
Oh,
ja, der Torwart war mit nach vorne gegangen und Scherhand kriegt den Pass von Tabakovic, läuft allein aufs Tor zu und semmelt das Ding 10 Meter neben das Tor. Und das tut wirklich weh, weil das wirklich so, das kommt dann irgendwann in irgendwelchen Spots in Fehlschuss der Saison oder Fehlschuss des Jahrzehnts und so weiter und so fort. Und das ist für den Jungen richtig schlecht.
Ja.
Genauso wie diese ganze Show um einen potenziellen Wechsel in der Transferperiode, weil er ja nicht genug eingesetzt wird und auf ihn nicht genug gesetzt wird. Und da merkst du jetzt an solchen Stellen, wie auch an den Aktionen, die er davor gemacht hat, als er im Dribbling im Strafraum den Ball vertändelt hat und über seine eigenen Beine geflogen ist, da merkst du einfach, wie grün der Junge hinter den Ohren ist im Vergleich zu zum Beispiel einem Winkler oder einem Ben Stardai, der diese Gelb-Rote rausholt in diesem Gerangel da. Ja, das sind einfach Leute, die halten sich zurück und setzen ihre Stärken rechtzeitig ein. Und wahrscheinlich, ich will ihm nicht zu viel unterstellen, aber wahrscheinlich ist Scherhand einer, der in der vierten Liga, in der zweiten Mannschaft dann halt einfach den Gegner in Grund und Boden schießt. Aber für die erste Mannschaft, für die zweite Bundesliga ist er einfach noch zu grün. Und ich finde das dann richtig, entgegen meiner häufigeren Äußerung, bringt den doch mal öfter, dass ein Dardai ihn davor schützt, dass ihm sowas passiert. Mhm. Und gegen Kiel hat er das nicht getan und da hat er total versagt. Und jetzt muss man dann einfach sagen, das reicht dann offensichtlich noch nicht. Ja, und man kann nur hoffen, dass er da jetzt keinen Knacks wegkriegt.
Ja, das wünsche ich ihm natürlich auch. Einfach so ein junger Typ, wie alt ist der? 19 oder so, ne? Mhm. Aber ich finde, du tust ihm jetzt ein bisschen Unrecht. Dafür hat er ja auch schon bessere Leistungen auch schon gezeigt. Er hatte einfach, glaube ich, auch einen Kacktag erwischt. Ja, so wie Tabaskovic, wenn du so willst, nur auf einer anderen Ebene. Klar ist der noch nicht so weit und so erfahren, aber ich meine, das kennen wir ja alle aus dem Sport. Wenn dir mal was nicht gelingt und dann ist der Wurm drin, hatte er zwei so eine Dribblings, wo er sich da so verrannt hat und dachte, Mann, Digga, spiel doch ab. Das sind so viele Leute um mich rum. Aber dann denkst du, Mann, ich will ja auch zeigen, ich bin ja auch ein cooler Typ und dann gelingen dir Dinge nicht, die du im Training oder wo auch immer locker hinkriegst. Und dieser Schuss neben das Tor, das ist, also es kam mir ja vor, wie wenn ich FIFA spiele, ja, und ich spiele echt wenig FIFA.
Ja, aber verstehe mich nicht falsch, Nick.
Dann bist du schon so am Limit und denkst so, es kann nur schief gehen, was jetzt passiert. Es kann nur schief gehen. So läuft der dahin und dann geht's halt schief. Ja, das hat gar nichts damit zu tun, ob er das kann oder nicht, sondern einfach diese Belastung an dem Tag war zu hoch. Dafür, wie du schon sagst, ist er einfach auch zu jung. Aber nicht, ich würde ihm nicht gänzlich absprechen, dass er auch für eine zweite Liga auf jeden Fall eine Ergänzung darstellt.
So meinte ich das auch nicht. Also eine Ergänzung, hast du vollkommen recht. Aber durch diese ganze Posse da vorweg, ja, das kriegt ja, haben ja wahrscheinlich gar nicht so viele mitgekriegt, dass er da irgendwie angeblich Angebote aus England hatte und Pipapo und Tralala. Und das war vielleicht auch beratergesteuert. Aber das hat keiner der anderen jungen Spieler gemacht. Und die liefern ab. Ja, und Scherhand hatte nicht viel Gelegenheit dazu. Und das ist halt einfach so, das ist hausgemacht, wenn du dich dann durch solche Äußerungen wie ich wechsle, wenn ich nicht genug, also sinngemäß, ich wechsle, wenn ich nicht genug Einsatzzeit bekomme und ich bin für an einem Wechsel interessiert, dass du dich dadurch dann maßlos unter Druck setzt. Ja. Und wenn du dann das leere Tor nicht triffst, dann ist das dieser selbstgemachte Druck, dass er eine Ergänzung darstellt, auf jeden Fall. Aber jetzt hatte er die Gelegenheit dazu, das unter Beweis zu stellen, und er hat es nicht geschafft. Ja. Und das glaube ich meine ich mit Grün hinter den Ohren, dass er vielleicht noch nicht reif genug ist, um zu verstehen, dass man in dem Alter ein bisschen demütig sein muss und so einen Dardai dann eben so ein bisschen als Papa ansehen muss, der einen noch ein bisschen lenkt und leitet. Ja.
Das kann er ja gerne machen, und zwar jetzt am Samstagabend. Da geht's nämlich im Topspiel, und da wollen wir jetzt mal vorankommen hier in unserer aktuellen Folge, gegen St. Pauli, Platz 2 in der Tabelle, ist ganz gut am Performen, würde ich sagen, und ist neben dem HSV so ein nächster Kracher mal in der zweiten Liga, ne, Fabian?
St. Pauli, immer gute Stimmung, also wird bestimmt auch werden einige Fans mit nach Berlin kommen und den Auswärtsblock füllen, Samstagabend 20:30, beste Anstoßzeit. Da wird die Hütte ein bisschen brennen, denke ich. Ja, und St. Pauli muss sich auch nicht verstecken. Spielen jetzt schon über mehrere Saisons eigentlich doch recht solide, aber so richtig um den Aufstieg haben sie dann doch nicht mitkämpfen können, sind dann auch immer wieder regelmäßig abgerutscht. Und jetzt zu Beginn dieser Saison sind sie noch oben dabei. Mal gucken, wie lange. Zu Hause auf jeden Fall stark, auswärts nicht so. Ich denke, das wird ein munteres Spielchen, ne? Also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Also was wird dein Tipp sein und warum glaubst du, dass wir gewinnen?
Also wenn man so ein Spiel wie gegen Kiel gewinnt, wo eigentlich das Momentum überhaupt nicht auf unserer Seite war im Laufe der zweiten Halbzeit und das aber trotzdem noch gekippt ist, dann bin ich da sehr optimistisch, dass sich das auch auf unser nächstes Heimspiel, wo wir ohnehin deutlich stärker sind, ausweiten wird und dass wir diese Siegesserie vielleicht tatsächlich fortsetzen können. Das wäre dann der dritte Sieg in Folge. Das wäre schon phänomenal. Also
heftig.
Das muss ich mir ganz rot im Kalender anmalen, wenn das wirklich passieren sollte. Ich bin aber auch tatsächlich guter Dinge, dass es passiert. Ich denke, man sollte in der Aufstellung und in der Taktik auch nicht viel ändern. Ich würde das genauso lassen und hoffe einfach nur, dass diese Fehler, die die Mannschaft auch schon in der ersten Halbzeit gezeigt hat, was ich vorhin schon erwähnt habe, diese überflüssigen Fehler, die eine abgezockte Mannschaft dann auch wirklich knallhart ausnutzen könnte, die müssen natürlich unterbunden werden. Ja, da muss man auf jeden Fall konzentrierter zu Werke gehen, gerade auch gegen so eine Mannschaft wie Pauli. Aber wenn das gelingt, und ich bin überzeugt davon, dass das zu Hause gelingt, dann steht einem weiteren Heimsieg wirklich nichts im Wege. Also ich wüsste nicht, was. Es sind auch bis jetzt alle fit, so wie ich das gesehen habe, oder beziehungsweise keine andere Negativmeldung die Woche irgendwie kam. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und dann ist mein Tipp, ist ja eigentlich alles drin. Nach vorne läuft's. Tabakovic wird auch wieder einen besseren Tag erwischen. Jeder hat mal einen schlechten Tag, hast du ja auch schon gesagt, jeder, der mal Sport getrieben hat, weiß, dass es einfach schlechte Tage gibt, wo nichts funktioniert. Das wird am Samstag bestimmt nicht so sein. Und deswegen sage ich, wir gewinnen. Ach, ich mache ein 3-0 draus. Warum nicht?
Florian, Doppelspitze vorne drin. Meinst du, das bleibt dabei? Weil lief ja ganz gut. Und wer, glaubst du, wird für uns die Tore machen?
Also ich glaube, dass es dabei bleibt, weil es hat ja funktioniert. Und Falko Dardai ist weiterhin verletzt. Und das war ja sozusagen die Lösung von Trainer Dardai für die Umstellung herbeizuführen durch diesen Verlust von seinem Mittelfeldspieler. Von daher denke ich, dass das so bleiben wird. Ich glaube, es ist ähnlich wie Fahr, dass es kaum Wechsel geben wird. Ehrlich gesagt wahrscheinlich gar keinen, wenn sich keiner verletzt. Und dann gilt es tatsächlich zu hoffen, dass wir hinten erstmal sicherer stehen, wieder weniger Fehler machen, die von Kiel Gott sei Dank nicht ausgenutzt wurden. Und dann werden es wieder die beiden tun. Also einer von beiden. Ich will mich da jetzt nicht so genau festlegen, weil das war wirklich ein rabenschwarzes Spiel von Tabakovic. Und dieser verschossene Elfmeter, vielleicht will er es dann jetzt in der Zukunft zu sehr erzwingen. Diese Leichtigkeit von Prevljak, die könnte ihm dann so ein bisschen fehlen. Aber letztlich ist es auch völlig egal. Die haben beide die Tore verdient. Die machen sie beide auf eine ähnliche Art und Weise. Und das ist einfach super. Und die Chancen werden wir haben. Schon deswegen, weil natürlich der Tabellenzweite St. Pauli oben auf ist. Die haben aus ihren letzten Spielen, haben die von ihren 11 Toren 8 geschossen. Ja, da denke ich halt einfach mal, die werden versuchen, so ein bisschen uns den Stempel aufzudrücken, vielleicht mitzuspielen oder vielleicht das Spiel zu bestimmen. Und was Besseres kann uns nicht passieren, wie gegen Kiel. In Kiel haben wir es ja auch gesehen, eigentlich war das die ganze Zeit über Umschaltfußball. Ne? Also jeder Angriff lief über eine Kontersituation, über einen schnellen Rese. Da haben wir Gefahr ausgestrahlt. Dann können die machen, was sie wollen. Wenn wir hinten keine Fehler machen, dann kommen die da einfach nicht durch. Das ist der Punkt. Und irgendwann muss es auch mal aufhören wieder mit den vielen Toren. Das waren ja auch zwei Heimsiege. Außerdem haben die tatsächlich auch nicht mehr Punkte, nicht mehr Spiele gewonnen als wir. Die haben 3 Siege, wir haben 3 Siege. Ansonsten haben wir halt 4 Niederlagen und die 4 Unentschieden. Ich denke einfach, dass die gar nicht so viel besser sein können als wir. Es ist ein bisschen undurchschaubar. Die Tabellensituation ist nach dem 7. oder was haben wir, welchen Spieltag haben wir? Es ist dann der 8. Spieltag. Ja. Ist das gerade bei so Mannschaften wie St. Pauli noch ein bisschen undurchsichtig, ein bisschen schwer einzuschätzen, ob die da wirklich da oben hingehören? Ich denke schon, dass das Spiel ähnlich verlaufen wird wie gegen Kiel. Ich glaube zwar nicht, dass wir 3 Tore machen und nur und keins kassieren. Ich glaube schon, dass wir 1 kassieren. Dazu sind wir teilweise noch zu fehleranfällig. Deswegen sage ich 3-1.
Dann schalten wir jetzt mal rüber zu Karlis Familientreffen. Der hatte kurz Zeit, mal sich auf dem Klo einzuschließen und uns zumindest seinen Tipp rüberzuschicken.
Meine Prognose zum St. Pauli-Spiel. Ja, Tabellenzweiter stark, aber eher zu Hause stark. Auswärts auf jeden Fall machbar. Absolutes Topspiel. Auch das werden wir gewinnen, weil wir bleiben eine Heimmacht, wie wir schon die letzten Spiele gesehen haben. Aber nicht so hoch wie jetzt gegen Fürth oder Braunschweig. Da denke ich, ist St. Pauli dann doch nochmal eine Ecke stärker. Von daher tippe ich ein zünftiges 2-1.
Ein zünftiges, das klingt nach Weißbier und Brezeln. Ja? Mal sehen. Ja, also 2-1 nehmen wir auch mit, also 3 Siege bisher. Und da würde ich mich natürlich gerne anschließen, vor allem Thema Stimmung. Ich weiß ja nicht, was ihr glaubt, aber also 40 wären es ja mindestens, wahrscheinlich sogar 50 für so ein Topspiel.
Kann ich mir auch vorstellen.
Die Auswärtskarten sind auf jeden Fall schon sehr, sehr lange ausverkauft und St. Pauli-Fans wollen dicke auftrumpfen hier mit der Fanzahl. Also das ist ja auch alles nicht weit und so, ne?
Wenn so ein Hamburger mal einen Grund hat, rauszukommen aus dem verregneten Norden, dann nehmen die da ja gerne mal so einen Grund. War so eine Reise nach in schöne Berlin, ne, liebe Hamburger. So, also da freue ich mich sehr drauf. Und vor allem müsst ihr mir die Daumen drücken, Jungs. Ne? Es ist nämlich jetzt wieder Showtime.
Kriegst du hin.
Ich habe die Ehre, die Halbzeitshow wieder gestalten zu dürfen.
Yay.
Ja, ja.
Mit Herr Tinho.
Es gibt mit Herr Tinho an meiner Seite, ja, also als Schutzschild, weil ich stehe wahrscheinlich wieder mitten in irgendeinem Fanblock, ja, und hoffentlich hat er einen Regenschirm für die ganzen Bierduschen dabei. Aber wir spielen die RS2 Dance Cam, ja, also wenn die Kamera auf euch zeigt, dann fangt ihr an zu tanzen.
Da bin ich ja so. Spezialist.
Ich sehe dich da auch ganz weit vorne. Beim letzten Mal haben wir das gespielt gegen Union, da war ja ausverkauft, allerdings war das im tiefsten Winter. Ja. Und trotzdem waren ein paar Seelen oberkörperfrei. Ja, also die Messlatte liegt weit oben, Fabian. Ein
paar Crazy Frogs gibt's immer.
Sehr gut. Es ist wärmer, es wird angenehmer. Vor allem werden wir wahrscheinlich zur Halbzeit sowieso schon 3-0 führen. Ja, also da steht ja so einer Dance-Performance von euch beiden nichts im Wege.
Gar nichts. Wir werden dir vorher auch nochmal genau sagen, wo du hin musst.
Ja, ja, wo die Kamera hinschwenken soll, genau. Und vor allem, es gibt ja auch einen ganz untypischen Anreiz bei so einem Fußballspiel. Es gibt Freibier. So.
Ja, ey.
Ja. Also, was willst du mehr? Ne? So, und dann halt gibt es in der zweiten Halbzeit, weil Hertha ist, noch ein Gegentreffer, aber das ist uns alles egal. 3:1 endet das Spiel gegen St. Pauli. Die fahren beleidigt wieder nach Hause in ihr komisches, verregnetes Hamburg. Und wir freuen uns.
Also, um noch mal ein bisschen Spannung auch reinzubringen, du hast es ja zu Beginn schon mal gesagt, Hertha hat jetzt durch diesen Sieg in Kiel tabellenmäßig einen Riesensprung gemacht. Von 15 auf 9,
ja,
glaube ich, war es. Ja. Und Ähnliches, je nachdem, wie die anderen auch spielen. Aber St. Pauli hat jetzt 13 Punkte, wir haben 9 Punkte. Sollten wir tatsächlich gewinnen, bleibt Pauli logischerweise bei 13, wir haben 12. Dann muss man mal gucken, wie die anderen spielen. Und dann riecht man so ein bisschen Tabellenspitzenluft. Ein bisschen.
Kali würde durchdrehen.
Ja, absolut. Der würde schon wieder vom Europapokal singen. Aber nur um das nochmal so klar zu machen, wenn es jetzt wirklich, um den Druck nochmal ein bisschen hier reinzubringen. Ja,
was hier auf dem Spiel steht auf einmal.
Ja, ja. Absolut. Dass man da jetzt halt auch schon dann doch zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Saison wieder sich nach oben orientieren könnte, wäre schon toll.
Ja. Und also schöne Grüße an Paul. Du hörst ja immer bis zum Schluss. Ne?
Ja.
Doppelspitze.
Ja, hat ja alles richtig gemacht. Will ich ja nochmal sagen, taktisch, auch in dem Moment, wo die Hertha dann in der zweiten Halbzeit ja eigentlich weg vom Fenster war und im Tiefschlafmodus, er hat sie ja wieder aufgeweckt gekriegt durch die Einwechselei. Ne? Es hat ja funktioniert am Ende. Hm. Von daher, das alles gut, machen wir das jetzt nochmal so und es wird gut.
Viele Flanken von Fabian Rehse, der übrigens also total emotional, das haben wir jetzt gar nicht abgehandelt, ne, noch diesen Spendeneimer da in Kiel übergeben hat für dieses krebskranke Teenagerkind da, 16 Jahre irgendwie, Kieler Fan. Das war echt mal wieder Beweis, Fußball passt zusammen, auch lagerübergreifend. Irgendwie beide Vereine haben gesammelt und der Rehse als Ex-Kieler hat quasi die Übergabe für Hertha dann vor Ort im Stadion noch übernommen und richtig sweet, hinterher auch die ganze Zeit gesucht auf der Tribüne, wo sein Opa sitzt, weil der kommt immer ins Stadion, wenn er spielte damals, ne? Und diesmal hat er sich da auch getraut. Also auch das ist auch herzerwärmend, ne? Man merkt, Mensch, am Ende ist es auch erstmal nur ein Junge, der gerne Fußball spielt und jetzt gerade in irgendwie eine krasse Rolle reinwächst.
Total cooler Typ.
Echt bedanken, dass er sich für uns entschieden hat. So, also, wird ein großes Ding, Samstagabend. Wir freuen uns sehr gegen Pauli. Auf jeden Fall 3 Punkte haben wir ja quasi schon eingebucht.
Ja, ist ja quasi, Tabelle habe ich schon neu gemalt.
Und, ist richtig, stimmt. Ne? Du hast ja die Blitztabelle schon quasi jetzt einmal durchgeschüttelt. Da kann ja nichts mehr schief gehen. So, also bis nächste Woche. Jungs, vielen Dank. HOH, euer Jürgen. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Bis dann. Ciao.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.